Liebe Zuhörer und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Ihr abonniert uns auf Deezer, Spotify und iTunes oder hört euch die neue Episode an im Artikelplayer am oberen Rand eines jeden unserer Artikels. In der heutigen Folge sprechen Arne Villander und ich über die vierteilige Dokumentation Jeffrey Epstein, Filthy Rich, die auf Deutsch den Titel Stinkreich trägt. Vier Teile, die auf Netflix ausgestrahlt werden, unter der Regie von Lisa Bryant und basierend auf dem Buch von James Patterson, das auch hieß Jeffrey Epstein, Filthy Rich. So, James Patterson, lustigerweise, kennt man ja vor allen Dingen als Autoren. Ich konnte das damals gar nicht glauben, der hat ja irgendwie so eine Literatenmaschine, so eine Art von Agentur aus 8 Schriftstellern, denen er so einen Themenbogen vorsetzt und die dann halt dann irgendwie Romane für ihn machen. Unter anderem dann auch zusammen mit Bill Clinton. Ich glaube, das Buch hieß The President is Missing. Und über diese Achse Bill Clinton kommen wir auch schnell zum Thema Jeffrey Epstein. Denn Bill Clinton, der ehemalige Präsident, war auch ein guter Freund von Jeffrey Epstein, dem Multimillionär, der verurteilt wurde 2-mal und das letzte Mal dann auch zu 45 Jahren Haft. Das war im Jahr 2018 und kurze Zeit später dann erhangen in seiner Gefängniszelle aufgefunden wurde. Er wurde 66 Jahre alt und er hat, wie erwiesen wurde, sein Reichtum und seine Macht dazu benutzt, einen Frauen- bzw. minderjährigen Händlerring aufzumachen, damit diese Frauen missbraucht werden von Gleichgesinnten. Und diese missbrauchten Frauen, die inzwischen erwachsen sind, stehen im Mittelpunkt dieser Dokumentation. Es geht vor allen Dingen um 4 Frauen, die werden dann in diesem Film auch Survivors genannt und die erzählen ihre Leidensgeschichte über die Jahre und wie sie heute mit diesen Schicksalsschlägen umgegangen sind. Ich war so ein bisschen aufgeheizt, vor allen Dingen durch die Boulevardmedien vorab, weil ja berichtet wurde, ist das die Serie, die Prince Andrew zu Fall bringen wird, weil Prince Andrew ja auch derjenige gewesen ist, der viel mit Epstein zusammen war und dann in einem sehr aufsehenerregenden Interview, ich glaube für die BBC war das, alles abgestritten hat. Ihm wird in dieser Dokumentation vorgeworfen, mindestens eine der Frauen, die auch zu Wort kommen, sexuell missbraucht zu haben und das mehrmals, ein Vorwurf, den er bestreitet. Nun, es wurde also viel darüber gesprochen, wird Prince Andrew zu Fall kommen durch diese Dokumentation. Darüber bin ich auch sehr gespannt. Es gibt einige andere Prominente, die kurz erwähnt werden. Es wird über Bill Clinton gesprochen, über den aber in dieser Dokumentation nichts gesagt werden konnte hinsichtlich einer möglichen Verfehlung, als auch über Graydon Carter, den ehemaligen Chefredakteur von Vanity Fair, dem tatsächlich von einer der Überlebenden vorgeworfen wurde, dass er sich gemein gemacht hätte mit Jeffrey Epstein und deshalb in der Vanity Fair wichtige Fakten in einer Geschichte, die 2003 erschienen ist, also lange vor der letzten Verurteilung Epsteins, in dieser Geschichte halt wichtige Fakten ausgelassen hätte, damit Epstein nicht mehr als Mann dargestellt wird, der Minderjährige missbraucht hat.
Ja, darf ich noch ergänzen zu den Prominenten, mit denen Epstein immer zu tun hatte, gehörte auch Alan Dershowitz, ein berühmter, berüchtigter Anwalt, der viele sehr prominente, sehr reiche Menschen vertreten hat, spektakulären auch Mordprozessen, der hier auch als Verteidiger herangezogen wurde, schon um 2006, 2007. Zu der Zeit wurde in Miami ein Prozess geführt oder wurde vielmehr ein Deal gemacht mit dem Staatsanwalt. Es kam wurde eine Absprache gemacht, nachdem die Anklagen, es wurde gar nicht Anklage erhoben, sondern es gab Anzeigen. Und der Staatsanwalt hat sich darauf eingelassen, nachdem Epstein sich schuldig bekannt hatte, ihn zu verurteilen zu 18 Monaten Gefängnishaft. Es wurde Epstein dann zugesichert, dass sowohl er als auch viele Beteiligte, vor allem Frauen, die ihm andere Frauen zugeführt hatten, dass sie nicht mehr verfolgt werden. Also dass sie sozusagen Immunität genießen, dass der Fall nicht vor Gericht kommt Und das ist auch eine wesentliche Klage der Opfer, die damals nicht informiert wurden, ja, die nicht angehört wurden. Anders als bei dem Prozess 2019, der ja endete mit der Verurteilung, wie du gesagt hast, zu 45 Jahren Haft, die er in Manhattan antreten musste, woraufhin er im letzten August stranguliert und mit gebrochenem Genick in der Zelle aufgefunden wurde, auch unter merkwürdigen Umständen. Es waren wohl Kameras ausgefallen, obwohl dieses Gefängnis überwacht wurde, die Zelle überwacht werden sollte. Und es war ein Wächter engagiert worden, der nicht zum Personal gehörte, ein Aushilfswächter. Also da gibt es mysteriöse Umstände. Der Bruder Epsteins hat Forensiker, Experten beauftragt, das zu untersuchen. Es gibt Merkwürdigkeiten um das gebrochene Zungenbein. Da sind drei Brüche festgestellt worden, was vollkommen untypisch ist bei einem Selbstmord. Er soll von seiner Pritsche sich ein Bettlaken um den Hals gebunden haben und dann von der Pritsche aus auch kniend auf den Boden gesprungen sein.
Ja, das Besondere ist ja an dieser Theorie, dass er umgebracht worden sein könnte, dass es beauftragt wurde, damit er eben, also er wird ja nur als Rädchen im Getriebe bezeichnet, Epstein, dass er nur einer dieser Händler wäre, die ja dieses Schneeballsystem in Florida, wie man mit diesen Frauen dann letzten Endes irgendwie Handel betreibt, organisiert hätte, dass es also dass es noch größere, mächtigere Hintermänner gibt. Das ist natürlich letztendlich auch der Fall für Verschwörungstheorien, aber das wäre sozusagen das Argument, warum er eben sich nicht selber getötet hat, sondern warum ihn jemand umgebracht hat und so stranguliert, dass es Zungenbein gebrochen ist. Aber dann habe ich mich gefragt, wie passt das zusammen mit der Tatsache, es kommt in der Doku ja auch vor, dass er zwei Tage vor seinem Suizid oder Nicht-Suizid sein ganzes Vermögen auf diese Insel dokumentarisch hat rüberschaffen lassen. Er wusste also anscheinend schon, dass es um ein Datum gehen würde, an dem er entweder sich selber umbringt oder an dem es ihn an den Kragen gehen könnte.
Ja, zwei Tage vor seinem Tod, vor dem mutmaßlichen Selbstmord, hat er etwa 570 Millionen Dollar transferiert auf die Virgin Islands, die Jungferninsel, wo er eine Insel besitzt. Eine Insel, Little St. James genannt, von anderen, wie eine Frau erzählt, nicht von ihm selbst freilich, die Pädophileninsel genannt. Eine Insel, ein Eiland, das ihm gehörte, auf dem er neben einem Hauptgebäude viele Nebengebäude und Strandhäuser errichtet hat, wo er sich oft aufhielt und wo Bill Clinton nach Zeugenaussagen mehrfach gesehen wurde, auf der Terrasse, wohl auch am Strand, Alan Dershowitz im Übrigen auch, dem wiederum vorgeworfen wird von einer Frau, Virginia Roberts, derselben Frau, die Prinz Andrew belastet und mit Prinz Andrew zusammen war, nicht nur in London, sondern eben auch auf dieser Insel. Bill Clinton bestreitet aber, dass er jemals auf der Insel St. James gewesen war. Nicht, dass ihm andere Vorwürfe gemacht werden, aber er hat abgestritten, dass er überhaupt Reisen mit Epstein gemacht hat. Tatsächlich wird er aber vielfach auf Listen geführt des Privatflugzeugs von Jeffrey Epstein. Unter anderem haben sie gemeinsam wiederum mit einer, ich glaube, Frau, die als Begleiterin beschäftigt wurde, auch als Masseurin, nach Afrika.
Ja,
das war eine gemeinsame Reise für eine Charity-Veranstaltung.
Es gibt auch
entsprechende Fotos.
Genau.
Ich glaube, es war Chris Tucker genauso dabei wie der berüchtigte Kevin Spacey bei dieser Reise.
Es ist doch irre, dass alle diese, also die Prominenten, alle diese Angst davor haben, nicht mit Epstein assoziiert zu werden, sondern mit dieser Insel. Als hätte dieser Missbrauch nur auf dieser Insel stattfinden können. Aber es gab auch die Townhouses, die ins Spiel gebracht wurden in London, die Lebensgefährtin oder der Partnerin in Crime von Epstein gehört haben, ins Spiel gekommen sind. Also es muss ja gar nicht noch nicht mal um diese Insel gehen, aber allein der Name. Also ein Name, der übrigens nicht genannt wurde in der Doku, der jetzt aber im Spiegelmagazin in mehreren Berichten gebracht wurde, das war ja, hieß das Pussy Express oder dieses Jet, den er hatte, der hatte auch so einen abwertenden Namen. Ich weiß nicht, also der hatte auch so einen ganz sexuellen Namen bekommen, so einen sexuell abwertenden Namen. Pussy, auf jeden Fall.
Ich glaube, diese Express-Bezeichnung bezieht sich auch auf vor allem auf Palm Beach. Also vieles konzentrierte sich auf das Anwesen, Hauptanwesen, kann man sagen, in Palm Beach. Viele Frauen stammten aus West Palm Beach, was keine reichen Siedlung ist, anders als das Palm Beach, wo übrigens James Patterson genauso ansässig ist an dem dortigen Strand. Also das ist natürlich eine vollkommen geschlossene Gesellschaft dort. Und ich glaube, auch der Kriminalautor Carl Hiaasen, sehr erfolgreich in den USA, wohnt dort und kommt einmal nur knapp zu Wort, bestätigend. Auch James Patterson lässt sich gar nicht sehr ausführlich ein. Es ist ja eine Miniserie von 4 Episoden zu etwa 55 Minuten, eine knappe Stunde jeweils. Und am Anfang hört man Patterson, Hiaasen lässt sich ein. Später verlagert es sich doch im Wesentlichen auf verschiedene Frauen, die sehr genau Auskunft geben, die immer wieder ins Bild gerückt werden. Ja. Es gibt einige aufgezeichnete, gefilmte Zeugenaussagen von Jeffrey Epstein, die zum bizarrsten gehören, was man jemals gesehen hat.
Aber das war ja das Interessante, dass man ihn überhaupt, also klar, man muss in so einer Dokumentation Acht geben, dass man ihm selber und seinem gesprochenen, gelogenen Wort nicht zu viel Raum gibt, weil das dann auch zu suggestiv ist. Und man muss ja also so darstellen, als jemanden darstellt, das, was er ist, also ein Lügner und Betrüger. Und doch waren diese Szenen, diese kurzen Szenen, die meistens in jeweiligen Episoden vorangestellt waren, in denen er vom Staatsanwalt befragt wurde, doch sehr aussagekräftig, weil dadurch auch diese These gestützt wurde, dass er ein Soziopath ist und ein gefühlloser Mensch, weil er tatsächlich, ich glaube, mit diesem Auftreten, das er da hatte, hätte er wahrscheinlich auch einen Lügendetektortest überstanden, weil er so davon überzeugt gewesen ist, in seinen Antworten kein Verbrechen begangen zu haben, dass er wahrscheinlich gar nicht verstehen könnte, wie moralisch abgründig eigentlich ist. Und weil du gerade gesagt hast, Palm Beach und West Palm Beach, das ist wirklich interessant, das ist eine Sache, die ich auch erstmals in dieser Doku gesehen habe, von der ich vorher nur gelesen habe, dass tatsächlich ein sehr großes Sozialgefälle gibt zwischen diesen beiden Teilen Palm Beach. Und es sehr viele Reiche gibt, die sich ihre armen Opfer, meistens aus sozial schwachen Familien, so wie diese Frauen dort auch, dann halt dort halt heraussuchen, um sie halt zu missbrauchen. Also es war fast schon tragisch, wie eine der missbrauchten Frauen, die nicht wahrhaben wollte, dass diese Massage schon Teil der sexuellen Missbrauchsmasche sind, wie sie dann noch gefragt hat, könnte ich mein Massagezertifikat bekommen? Also, dass sie sozusagen dann noch auf den Leim gegangen ist, das tut eigentlich schon total weh. Und dafür war natürlich auch diese Ghislaine Maxwell auch mit zuständig, die als weibliche Vermittlerin des Mannes Epsteins natürlich nochmal als extra Vertrauensperson auftreten sollte. Und übrigens, dass sie die nicht gekriegt haben, das verstehe ich immer noch nicht. Das kann doch nicht sein, dass das FBI es nicht schafft, diese Frau festzunehmen. Ich weiß, dass die Daily Mail mal veröffentlicht, also der amerikanische Ableger der Daily Mail mal veröffentlicht hat, wo sie Unterschlupf gefunden hat. Sie ist dann sofort wieder weggegangen, damit jemand auf sie aufmerksam wird. Aber die kann man auch festnehmen und kriegen. Ich verstehe das überhaupt nicht.
Sie hat vermutlich sehr viel Geld ist getarnt und ist vollkommen untergetaucht. Bisher ist es ihr geglückt, aber sie wird wahrscheinlich nicht für immer verborgen bleiben. Ja, das gehört auch zu den Rätselhaftigkeiten der Affäre. Epstein ist zurückgekehrt aus dem Ausland im letzten Jahr. Er ahnte aber nicht, was ihn erwartet. Er wurde, glaube ich, in New Jersey auf einem Privatflughafen verhaftet. Und er wusste nicht, was ihm blühte, dass die Ermittlungen schon gelaufen waren. Die waren übrigens jahrelang, so wird hier etwa von dem Ermittler, von den Polizisten in Palm Beach glaubhaft versichert, vom FBI wurden die Ermittlungen nicht entschieden vorangetrieben. Also jahrelang gab es keine Ermittlungsergebnisse. Die Polizei wurde hingehalten, das FBI bestand darauf, dass es sich um eine FBI-Angelegenheit handle. Dieser Polizist in Palm Beach, der heute, glaube ich, nicht mehr im Dienst ist und sich insofern äußern kann, war sehr traurig darüber, dass es ihm hier nicht gelungen war, die Opfer zu beschützen oder ihnen das Gefühl zu geben, dass sie wenigstens gehört werden. Viele lebten weiterhin in Angst, auch nach diesen 18 Monaten, die Epstein übrigens natürlich unter Freigang, unter merkwürdigen Umständen absolvieren konnte.
Wie ein schlechtes Motel, wie es heißt. Als wäre er nur in einem schlechten Motel untergekommen.
In einem schlechten Motel zwar, aber er hatte jeden Tag etwa 12 Stunden Ausgang. Er konnte ins Büro gehen. Er hat sich später nicht er blieb nur 13 Monate überhaupt in dieser Gefängnisanstalt in Palm Beach und war dann wieder zu Hause, hielt sich nicht an den Hausarrest. Ein Privatdetektiv hat beobachtet, dass er ungefähr 66 Mal das Gelände verlassen hat. Er hat sich im Auto versteckt, er wurde fotografiert von dem Privatdetektiv. Er konnte weiterhin natürlich per Computer auch im Büro Geschäften nachgehen. Im Übrigen, er hatte ja auch sowas wie eine Arbeit, er war ein Hedgefondsmanager, er war nicht immer stinkreich, wie ja der deutsche Titel etwas ungünstig ist.
Ja.
Die treffen wohl schon, aber Filthy Rich ist natürlich, hat eine Doppelbedeutung und ist natürlich der reichere und trefflichere Titel. Aber nun.
Was ja nicht enttäuscht, dass, also man ist ja selber daran schuld, was man in eine Serie meint, hineinprojizieren zu können, aber letzten Endes, auch damit die MeToo-Bewegung weitergeht und damit man diesem Ring auf die Schliche kommt, was ist denn eigentlich mit der Auswertung der gesamten Daten seines Adressbuchs, wie es immer so heißt? Es wird natürlich nicht irgendwie so ein Paperback-Adressbuch sein, sondern wahrscheinlich eher, also vielleicht noch nicht mal in der Kartei, aber es muss doch irgendwo ein Dokument geben, das ausgewertet und dem kriminalistisch nachgegangen werden kann, wer eigentlich noch alles diesem Ring gehört.
Ja, also das ist sicher heikel. Also viele, wir haben ja schon gesagt, dass sehr viele Prominente, sehr viele reiche Menschen, sehr viele Menschen aus dem Showbiz, noch nicht erwähnt haben wir übrigens Harvey Weinstein, der auch beteiligt war, der auch befreundet war, zumindest gut bekannt mit Epstein. Es gibt gemeinsame Fotos, ein besonders groteskes. Epstein gefiel sich offenbar als Harvard-Absolvent. Ich hab das Buch von Patterson noch nicht gelesen. Man müsste sich auch noch über den Hintergrund, die Vita Epsteins vor der Zeit, Ende der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre genauer informieren. Sicher aber hat er, wenn nicht eine Militärakademie, er ist nämlich neben Weinstein in einer Militärjacke, in einer weißen Ausgehuniform zu sehen, mit vielen möglicherweise, echten möglicherweise Fantasieorden an der Brust, am Revers.
Ja.
Und er trägt sehr oft einen Kapuzenpullover mit der großen Aufschrift Harvard auf der Brust und hat sich auch, und das ist natürlich das Perfide, er hat sich immer karitativ engagiert, er war an Wissenschaft interessiert, er hat gespendet, wie das im Rahmen der Anthroposophie in den USA üblich ist, für Colleges, für Universitäten, für Forschungseinrichtungen viel Geld aufgewendet, gespendet und hat sich auch interessiert für die Wissenschaftler. Er ist also zu den Universitäten gegangen, vielleicht zu seiner alten Alma Mater und hat da auch Kolloquien veranstaltet und gab sich immer interessiert. Möglicherweise war er auch tatsächlich interessiert. Aber er traf also Wissenschaftler, er traf Politiker, er war mit Clinton bekannt, er war mit Donald Trump bekannt, der dann später bestritten hat, dass er mit ihm befreundet war.
Er sagt, ich bin kein so großer Fan mehr von ihm.
Er sei ein Illegaler oder er sei überhaupt nie Fan gewesen.
Ja, oder er sei nie Fan gewesen. Ja, eine klassische Trump-Formulierung. Ja.
Er habe ihn gekannt, aber schon seit 15 Jahren überhaupt keinen Kontakt mehr. Es gibt aber auch da ein Foto, ich glaube in Palm Beach bei einer Party. Und es gibt eine Einlassung Trumps, der damals sagte, Jeffrey Epstein, da sind immer viele Frauen in der Nähe und meistens sind sie eher auf der jungen Seite.
Es gibt ja auch so Aussagen von ehemaligen Weggefährten wie diesem Stephen Hoffenberg, der gesagt hat, ich bedauere es zutiefst, Jeffrey Epstein kennengelernt zu haben. Es gibt diesen Poolreiniger, der gekündigt hat, nachdem eben jemand gesagt hat, stell dir vor, es wären deine Töchter. Das war auch derjenige, der Prince Andrew mit einer der Frauen, die damals minderjährig war, im Pool gesehen hat, was Andrew ja auch bestritten hat.
Ja,
nun,
ja.
Aber ich meine, das sind halt Leute, ich frage mich dann von diesen Weggefährten, klar, ne? Sie bereuen es alle, ob sie es wirklich tun, weiß man nicht. Und dann gibt es halt Leute, die du erwähnt hast, wie den Anwalt Dershowitz, der halt sagt irgendwie, der als einziger zum Gegenangriff in der Doku ausholt und sagt, diese Frau, die soll hierher kommen und mir ins Gesicht sagen, dass ich das getan hätte.
Ja.
Und dann sage ich, sie soll es halt vor Gericht bringen.
Soll es in der Show, in die Kamera sein, ja. Und sie tut es. Gleich danach ist der Schnitt, man sieht Dershowitz, wie er in die Kamera spricht und sehr offensiv, aufdringlich sagt, das soll sie behaupten, das soll sie bestätigen. So, und sie tut es, nicht im selben Zimmer, aber sie sagt es und sie klagt ihn an. Und dann sieht man in einem Insert, dass beide anschließend geklagt haben. Also es ist ein Gerichtsverfahren anhängig. Er hat sie wegen Verleumdung verklagt und sie hat sicher zurückgeklagt. Beschäftigt natürlich auch einen Anwalt, wobei er natürlich einer der berühmtesten Anwälte der Welt ist und ja auch entsprechende Macht in den USA hat. Über den Ausgang dieses Prozesses, der wahrscheinlich noch läuft, weiß man nichts. Nun ist die Dokumentation ja innerhalb kurzer Zeit gemacht worden. Wahrscheinlich nach dem August 2019. Jetzt ist sie schon da. Es ist ein vierstündiger Film. Es wurden sehr viele Leute befragt, wahrscheinlich auch schon vorher. Aber es ist so fast auf dem neuen Stand. Also der Tod Epsteins ist dokumentiert, die verfügbaren Fotos. Und es wird auch bereits reflektiert von den Frauen, die natürlich sich abermals betrogen fühlten, nämlich um ihre Aussagen vor Gericht oder die Konfrontation mit Jeffrey Epstein, der sich sozusagen der Strafe entzogen hat und der sich auch weiteren Einlassungen und der Konfrontation mit den Frauen, die auch assoziiert sind, durch den Tod entzogen hat.
Ja gut, also sie durften nach seinem Tod nochmal mit dem Richter oder vor dem Richter und der Öffentlichkeit damit ihre Standpunkte nochmal darlegen, damit sie überhaupt mal verbalisiert werden konnten, was vorher halt nicht möglich gewesen ist.
Der Richter in New York wird ausdrücklich von den Opferanwälten gelobt für den Umgang mit den Frauen, die ja vorher niemals Gelegenheit hatten, in Palm Beach auszusagen, die jetzt zusammenkamen, etwa 6 oder 7, glaube ich, mindestens. Weitere Opfer haben sich gemeldet im Laufe der Untersuchung. Manche konnten gar nicht glauben, wollten nicht glauben vor Epsteins Tod, dass er diesmal nicht ungestoren davonkommen würde, bis er dann tatsächlich verurteilt wurde.
Ja.
Und anschließend gab es eben auch noch diese Aussagen vor Gericht und zur Zufriedenheit der Frauen, die bisher nicht zu Wort gekommen waren, deren Geschichte nicht erzählt wurde, die sie jetzt erzählen, die sie aber vor allem in der Dokumentation so ausführlich erzählen. Ihre Geschichte, auch eben die Reue, die du vorhin erwähnt hast. Es gibt eine andere Frau, die vergewaltigt worden war und die dennoch ihre Schwester nicht bewahrt hat davor, ich glaube, die jüngere Schwester sogar, die sie nicht davor bewahrt hat, auch in die Kreise von Jeffrey Epstein eingeführt zu werden.
Ja, und ich meine, also
dass das College bezahlt wird, dass Ausbildung bezahlt wird, dass Reisen gemacht werden, das alles wurde auch gemacht. Und oft war der Vorwand, persönliche Assistenten bei Reisen, vor allem aber Massagen auf dem Anwesen von...
Genau, es ging immer mit der Massage los, aber gerade weil du über Familienmitglieder gerade zu sprechen kommst, wie der Schwester, warum taucht denn eigentlich sein Bruder so wenig auf? Also von dem Bruder, ich weiß nicht, heißt er Robert, ich weiß nicht, der taucht ja erst irgendwie in der letzten Episode, also auch nicht als Talking Head, auch nicht als Gesprächspartner auf, sondern nur, es gibt eine Fotoeinblendung, wird über ihn geredet, ja. Er ist ja derjenige, der dann das Geld in Empfang genommen hat auf den Virgin Islands, also sozusagen die Überweisung dann sozusagen mit verwaltet hat. Aber das sozusagen aus dem Weiteren, gut, er wird natürlich irgendwie seine Aussage, ich will ihn verweigern, musste nicht, das ist ja kein Gerichtsprozess gewesen, diese Sendung, aber er wird natürlich so, wie ansonsten auch diese Title Cards, die wir gesagt haben, sie bestreiten es, Brayden Carter bestreitet es, Ghislaine Maxwell bestreitet es, Andrew bestreitet es, er muss ja auch irgendwie irgendeine Aussage getroffen haben zu dieser Dokumentation, denn mir kann ja keiner erzählen, dass er als Bruder nicht in gewisser Weise zu einem Zirkel gehört hat, der zumindest geahnt haben muss, was Jeffrey Epstein macht. Ja, dass er nicht zu Wort kommt, ist schwach.
Und der es wahrscheinlich nicht wissen wollte, der sich für die Dokumentation natürlich nicht...
Lieber Weinstein, da gibt es auch den Bob Weinstein, der erstaunlich still ist. Also der Bruder von Harvey ist auch einer, der irgendwie, der wird überhaupt nicht in Betracht gezogen, irgendwas gewusst haben zu können, was ja auch irgendwie schon mal verdächtig ist.
Ja, also der Bruder würde das wahrscheinlich nicht abstreiten, aber der wird sich niemals dazu äußern. Mhm. Er bezweifelt die Todesumstände des Bruders, er bezweifelt den Selbstmord. Aber natürlich wird er vor der Kamera nicht sprechen, natürlich wird er sich nicht einlassen zu Angelegenheiten der Vergangenheit, was er von seinem Bruder wusste. Der Bruder hat ihm wahrscheinlich das auch gar nicht erzählt. Er hat es ihm nicht berichtet. Es ist ja, Epstein hat ja auch ein Doppelleben geführt. Er hat ja vor sich, also eine Lebenslüge, hat ja vor sich selbst eigentlich geheim gehalten, was er gemacht hat. Es gibt eine Szene, ein Verhör, eine Befragung. Er beruft sich immer wieder auf den 5. Zusatzartikel. Und er schickt aber immer voraus, ich würde es Ihnen gern sagen, nur ich muss mich auf den 5. und 6. Zusatzartikel hier beziehen. Und der Anwalt sagt immer wieder vor der Seite, irrelevant, schikanös, kann nicht beantwortet werden, die Frage sei unzulässig. Man hört die Fragen natürlich dennoch. Einmal, als von Virginia Roberts die Rede ist, fragt Epstein zögerlich, wie ist der Name der Frau? Und dann fragt er, Wie wird das geschrieben?
Ja, das ist natürlich total eine schlechte Schauspielerei von ihm, ne? Also als ja, würde er nicht wissen, wie man diesen Namen schreibt. Ja, ja. Es ist Psychopath, er konnte perfekt schauspielern.
Wie wird das buchstabiert? Und der Befrager ist irritiert, sagt Roberts, und wie wird das buchstabiert? Ja, ich glaube, R-O-B-E-R-T-S. I believe. Mhm. Und Epstein tut weiterhin so, als hätte er den Namen nie gehört, als könnte er keine Person damit verbinden. Und das war aber die Frau, die selbst sagt, dass sie 2 Jahre mit ihm liiert war, 2 Jahre mit ihm gelebt hat, auf den Virgin Islands, in London, in Palm Beach, die mit ihm die Reisen gemacht hat und die von diesem, von dir erwähnten, ich glaube, er war der technische Wärter auf der Jungferninsel, auf St. James, der sie am Pool beobachtet hat. Also sie war eine Frau, die er wohl namentlich nicht kannte, bei der er aber sicher war, dass sie damals 19 Jahre alt...
Ja, er hat sie auf dem Foto dann erkannt, ne? Genau.
Am Swimmingpool gesehen wurde. Also er hat sie nicht erkannt, auf einem Foto, auf dem sie 18 oder 20 Jahre älter ist, nämlich so, wie sie heute aussieht. Aber als ihm ein Foto vorgelegt wurde, aus dem Jahr 2000 ungefähr, da hat er sie erkannt. Es war die Frau am Pool, die er halb nackt da gesehen hat und mit Epstein und anderen nackten Männern am Strand. Und als Gully dann gefragt wurde von Epstein, warum machst du das eigentlich? Gemeint war die Arbeit, die technische Wartung des Telefonnetzes und dergleichen. Fragte Epstein anschließend, haben Sie eigentlich Kinder? Und Scully sagte nur, ich habe 2 Kinder. Und am nächsten Tag hat er gekündigt, denn er hatte ja die Vorgänge auf der Insel beobachtet. Er sagt, er müsse wohl 100 Mal etwa dort gewesen sein.
Wobei man natürlich auch da überlegen muss, was daran mehr sein könnte und was daran wirklich auch Wahrheit ist. Das ist natürlich eine schöne Geschichte, die er erzählt, aber diese Eindrücke von minderjährigen, halbnackten Mädchen, die dann in den Pools schwimmen, das muss er ja über Monate, über Jahre gesehen haben. Also da ist bei ihm irgendwie die Lampe anscheinend erst sehr spät angegangen, aber er muss sich natürlich überlegt haben, unter welchen Bedingungen er überhaupt für die Kamera tritt und wie er sich selber darstellen könnte, ohne sich selber noch Probleme zu bereiten.
Also, auch ein unzuverlässiger Erzähler, aber er hat dann schließlich gekündigt, das ist ja evident. Ja. Und es mag sein, dass er nicht einen Tag, nachdem Epstein diese Frage nach den Kindern gestellt hat, war ja nicht so, dass da die Gefahr bestand, dass er dann etwa die Kinder ausgeliefert hätte. Aber so, das ist natürlich eine weitere Pointe. Ich glaube, bei dem Gedanken an seine eigenen Kinder, an die Minderjährigen, vielleicht Jugendlichen, dachte er dann, das verbindend mit seinen Eindrücken, den vielen jungen Frauen, die er da gesehen hat. Er sagt auch, er war in jedem Gebäude dieser Insel. Überall hat er die junge Frauen gesehen, die für längere Zeiten da gewohnt haben, die am Strand mit Männern zu sehen waren, die freilich nicht unglücklich wirkten, die nicht kaserniert waren. Es erzählt aber eine Frau, die lange da gelebt hat, dass sie einmal fliehen wollte und an den Rand der Insel, also an die Küste geflüchtet wird. Sie überlegte sogar, was ja vollkommen aussichtslos war, ins Wasser zu springen und zu schwimmen. Aber Epstein hat sie nach kürzester Zeit gestellt, da hat sie begriffen, dass nicht nur ihre Zimmer überwacht wurde, das Haus, in dem sie wohnte, sondern dass die ganze Insel überwacht wurde und dass sie sofort gefunden wurde dort, wo sie überlegte zu fliehen. Und sie schildert sehr ausführlich auch die Anwerbung, wie sie aus Spanien mit 22 Jahren nach New York gekommen war, wo eine Frau, die sich für sie interessiert hat und die dann zur Vertrauten und Freundin wurde, ihr diesen sagenhaft reichen Mann, sympathisch angeblich, und der sie unterstützen könnte, empfohlen hat. Und sie hat die Freundin dann mitgenommen zu Partys, zu Empfängen in Clubs. Und nach einer Weile wurde sie angerufen, eben von der Gillette Maxwell. Und dann hieß es, du wirst es nicht glauben, Jeffrey Epstein findet dich sympathisch und glaubt, du könntest die Frau sein mit der...
Das ist wie das Casting bei einer Supermodel-Show. Und das ist ja auch das Interessante. Es wird ja von den Survivors am Ende auch erzählt, dass sie, also eine malt ja auch ein Bild, das sie an Bosch angelehnt hat. Es ist aus wie aus einem schwedischen Horrorfilm zu verschiedenen anthropomorphen oder irgendwie zoologischen Darstellungen halt von Menschen, von Menschenköpfen auf Tierkörpern und mit denen sie versucht zu verarbeiten, Himmel und Hölle, wer welche Rolle gespielt hat. Das Bild hat fast schon Angst gemacht, dass sie da stolz präsentiert hat. Aber sie hat auch erzählt, dass viele der Darstellungen auch für die vielen namenlosen Frauen gelten sollen, die sich halt bisher noch nicht zu Wort gemeldet haben, von denen sie hofft, dass sie sich noch zu Wort melden. Denn es gibt ja genau, wie du erzählt hast, unter den Anwerberinnen waren ja teilweise auch nicht nur, also Ghislaine Maxwell als erwachsene Frau, sondern teilweise auch Mädchen, die das gleiche Alter der späteren Opfer hatten. Die haben ja sozusagen diese ganze Maschine mitgemacht. Und da wäre ich natürlich auch mal gespannt darauf, halt irgendwie, wie diese Geschichte weitergeht, wer sich jetzt da alles meldet, ob das Ganze eine Initialzündung ist. Also von daher war ich dann doch sehr beeindruckt von dieser Serie, allein von dem Rechercheaufwand. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht, dass Vanity Fair noch mehr Fett abkriegt, die anscheinend Vanity Fair, Graham Carter hat ja wirklich gesagt, halt irgendwie, ja, wir hätten ja gerne noch die Aspekte theoretisch mit aufgreifen können, in denen es um den Missbrauch Minderjähriger geht, aber unsere Geschichte war schon im Druck und es entspricht unseren journalistischen Standards, nur dann halt irgendwie etwas zu drucken mit neuen Fakten, wenn sie vorher innerhalb dieser gewissen Zeit zu überprüft wurden. Das klingt natürlich so ein bisschen wie schlecht an den Haaren herbeigezogen. Da hätte ich mir ja noch ein bisschen mehr Einblicke gewünscht, gerade weil die Vanity Fair sich immer so als Institution feiert, die sich nach allen Seiten absichert und den direkten Blick auf die Mächtigen hat und halt auch nicht zu liebedienerisch sei oder nicht zu sehr Hofberichterstattung machen würde.
Dieses große Porträt heißt
The Talented Mr. Epstein,
also nach dem berühmten Roman von Patricia Highsmith, The Talented Mr. Ripley. Und natürlich kein kritischer Bericht, hätte nicht hineingepasst. Sie hätten es ja später recherchieren können, sie hätten mit den Zeuginnen sprechen können, sie hätten, es waren ja viele Jahre, die ins Land gingen. Später hätten sie das alles recherchieren können und überprüfen können. Natürlich ist Vanity Fair kein investigatives Blatt. Man hätte es in der Washington Post, kommt, glaube ich, ein Journalist aus der Washington Post vor. Man hätte es in der New York Times erwartet. Tatsächlich wurde am kritischen berichtet von einem kleinen Lokalblatt in Palm Beach. Und eine Journalistin von dort oder zwei Journalisten lassen sich auch ein und erklären, weil sie diese Gerüchte um Epstein natürlich jahrelang verfolgt haben und dann auch den Gefängnisaufenthalt kritisch begleitet haben. Also, dass das eine Art von Hotelaufenthalt, wenn auch nicht in einem Luxushotel war, das hat diese Palm Beach Zeitung geschrieben.
Ja.
Vom New Yorker hätte man es sich auch vorstellen können. Aber nun, es war so etwas wie ein Kartell des Schweigens, was bei Harvey Weinstein auch war, ein offenes Geheimnis. Es ist hier, eine Frau schildert, dass sämtliches Personal auf diesem Privatflughafen der Jungferninseln davon wusste. Das wusste die Polizei, es wussten die Honoratioren der Insel, es wussten die Leute, die das Gepäck ausgepackt haben, es wussten die Piloten, die ja Epstein in seinen zwei Privatflugzeugen immerzu durch die Gegend geflogen haben. Er hatte auch einen Hubschrauber und hatte mehrere Anwesen, darunter auch eine vollkommen überwachte Privatwohnung, riesige Privatwohnung in Manhattan. Und dort waren
Türmen von übereinander geschichteten Fernseher.
Ja, genau, wie man es aus verschiedenen Filmen erkannte und nicht für möglich hielt. Sliver ist einer davon mit Sharon Stone, ich glaube aus dem Jahr 1993. Und da beobachtet jemand ein ganzes Wohnhaus, jede einzelne Wohnung an solchen Bildschirmen, überall sind Kameras installiert. Ja. Also diese Dokumentation ist natürlich auch ein Horror aus Amerika. Ein amerikanischer Horrorfilm über sagenhaften Reichtum. Nie wird gesagt, worin dieser Hedgefonds eigentlich investiert oder was eigentlich das Tagesgeschäft von Jeffrey Epstein war. Ne? Es gibt keine genauen Auskünfte darüber, ob er auch mal was anderes gemacht hat, als darüber nachzudenken.
Ja, seine Investments werden eigentlich relativ spärlich nur erklärt. Ne? Es ist eigentlich nicht wirklich das Feld irgendwie, ob es jetzt irgendwie ein Silicon Valley Betrieb ist oder ob es halt irgendwie ein anderes Wirtschaftsimperium darstellt. Okay. Das bleibt aber gut. Er hat tatsächlich diesen Reichtum von einer halben Milliarde dann tatsächlich am Ende gehabt. Mich hat sogar noch gewundert, dass er nicht wirklich Milliardär war, aber er konnte sich tatsächlich diese Rieseninsel leisten. Kommen wir mal langsam zum Schluss. Also mein Eindruck war, dass es interessant war, die Leidensgeschichte der Opfer zu hören und daraus mitzunehmen, dass solche Verbrecher wie er in Zukunft wahrscheinlich noch geringere Chancen haben werden, ihre Verbrechen weiter zu begehen. Ich fand es auch interessant, Epstein mal reden zu hören, allein um nochmal bestätigt zu bekommen, was für ein Soziopath er ist.
Ja, es ist also eine erschütternde Dokumentation. Natürlich ist es immer auch Voyeurismus, das zu schauen, aber alle Frauen können ausführlich erklären und hier möglicherweise zum ersten Mal und jedenfalls vor einem großen Publikum, das bisher nur gelesen hatte von den Schaurigkeiten und Scheußlichkeiten. Und es ist sehr ordentlich und nicht reißerisch gemacht. Und es ist, glaube ich, ordentlich dokumentiert. Es kommen die Anwälte zu Wort, die Opferanwälte, aber auch Dershowitz, der Epstein vertreten hat. Und natürlich, aus dem inneren Zirkel hört man nichts. Man sieht die Ausschnitte aus dem notorischen Interview von Prinz Andrew bei der BBC, wo er sich um Kopf und Kragen geredet hat und der behauptet hat, er habe zu der Zeit gar nicht schwitzen können aufgrund einer
Er könne nicht schwitzen, ja. Er hatte
also er konnte nicht schwitzen. Und
Virginia eine interessante Roberts, Theorie.
Beim Tanzen sei sie nass geworden, so sehr habe er geschwitzt, es sei eklig gewesen. Mhm. Und Andrew behauptet, nach dem Falklandkrieg sei ihm die Fähigkeit zum Schwitzen abhanden gekommen. Schon deshalb könne er nicht in dem Club gehen oder sei die Schilderung nicht akkurat, abgesehen davon, dass er sich an Virginia Roberts, mit der es ein Foto gibt ein Foto, auf dem er zu sehen ist, und Maxwell ist im Hintergrund, er könne sich überhaupt nicht daran erinnern. Und man muss genau darauf achten. Er sagt, er könne sich nicht daran erinnern, dass dieses Foto gemacht wurde. Ja, das mag ja sogar sein. Aber genau. Es gibt das Foto. Er behauptet aber auch, er könne sich an die Frau nicht erinnern.
Ja, also ihm blieben da relativ wenig Optionen. Er hätte ja theoretisch auch behaupten können, das Foto sei irgendwie ein Deepfake oder sei irgendwie eine Photoshop-Kopie, die es so nicht gibt. Also diese Peinlichkeit hat er sich dann zum Glück dann doch noch erspart zu behaupten, dass das Foto an sich eine Fälschung sei. Das wäre noch die Krönung gewesen. Ne? Aber
ein Polaroid-Foto und es gibt dieses Foto und es lässt sich natürlich nachweisen, dass es nicht retuschiert wurde oder nicht gefälscht wurde. Ja. Abschließend kann man sagen, der erwartete, die Frage ist ja auch, wohin könnte Prinz Andrew fallen? Gefallen ist er längst, fallen gelassen wurde er von seiner Mutter, fallen gelassen wurde er von der Familie, sicher von der britischen Öffentlichkeit. Es braucht keine Demontage mehr des Prinz Andrew und es ist hier auch nicht mehr zu hören, jetzt, da es überall gesendet wird und es von so vielen Leuten gesehen wird, wird es für Andrew natürlich noch unbehaglicher. Aber ich glaube, die BBC-Dokumentation, die ja auch weithin gesehen wurde in England, reichte schon für den als Offenbarungseid.
Ja, da hat tatsächlich auch dieser sehr gezielte Ausschnitt aus dem Interview, glaube ich, nur 2 oder 3 Minuten, die sie alle um diese eine Frage gedreht haben, tatsächlich zur absoluten Demontage ausgereicht. Nun, also Royal ist da wahrscheinlich, genießt da wahrscheinlich die Immunität, er wird wahrscheinlich nicht vor Gericht gezerrt werden können, aber er kann sich dafür auch nicht mehr öffentlich blicken lassen. Naja, okay, dann würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft und lass uns mal überraschen, was wir als nächstes bringen. Wir haben ein paar Favoriten schon in der Hinterhand. Genau. Haben wir's. Bedanken uns fürs Zuhören.
Wir melden uns in 2 Wochen wieder.
Genau, spätestens. Bis bald.
Ja.
Tschüss.
Dann tschüss.